Ihr Lieben, ich sage euch das gern ganz offen, ich liebe das Markus-Evangelium. Das ist mein Lieblingsevangelium. Und zwar nicht, weil es mit seinen 16 Kapiteln das kürzeste ist und ich es deshalb schnell mal durchgelesen habe. Nein, mich erreicht einfach die Art, wie Markus formuliert. Markus hat einen ganz klaren Aufriss. Ich liebe Struktur. Und er macht das, was ich nicht immer so gut kann. Er kann knapp und präzise auf den Punkt hinaus formulieren. Und manchmal, überraschenderweise, bei wichtigen Dingen, wird er total ausführlich und detailreich. Ich finde das herausfordernd und gut für mich, nachzudenken, was Markus wie berichtet und warum er, ehrlich gesagt, auch manches gar nicht erzählt. In den nächsten 4 Wochen nun unseres Bibelprojektes werden wir auch das Markus-Evangelium lesen. Ab morgen geht's los. Und ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam mein Lieblingsevangelium zu lesen. Ihr werdet sicherlich noch im Ohr haben, wie Markus dieses Evangelium begonnen hat. Das ist ja vielleicht ein wenig ungewöhnlich von der Formulierung her. Er schreibt: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist sein erster Satz. Und dann lesen wir gleich weiter, wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Schon sind wir bei Johannes dem Täufer. Markus erzählt überhaupt gar nichts von der Weihnachtsgeschichte. Kein Wort von Josef und Maria, von den Hirten auf den Feldern Bethlehems, von den Engeln, die die Geburt des Retters verkündigen, oder von den Sterndeutern aus dem Osten. Auch keine Verankerung Jesu in der Geschichte Israels, die einem Matthäus so wichtig war. Und kein Nachdenken über die Ewigkeit des Wortes, das in Jesus Fleisch geworden ist, was einen Johannes so fasziniert hat. All das verschweigt Markus. All das berichtet er nicht, er lässt es einfach aus. Und von diesen ersten 30 Lebensjahren Jesu berichtet er auch nichts. Wie soll man das denn deuten? Na, am besten so, dass Jesus ein völlig normales Leben geführt hat, wie jeder zu seiner Zeit. Er war quasi in der Anonymität. Außer Maria, der Mutter, und Josef, solange er lebte, wusste wahrscheinlich niemand, wer Jesus wahrhaftig war. Er war ein Mensch wie jeder andere auch, ein völlig normaler Anfang. Und weil er so ein Mensch war wie du und ich, war er auch nicht als was Besonderes zu erkennen. Und so knapp, wie sich Markus am Beginn seines Evangeliums hält, so auch an dessen Schluss. Ihr werdet ja noch vielleicht die Osterpredigt im Ohr haben. Markus beendet das Evangelium mit den Worten: Und sie, die Frauen am Grab, sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Punkt. Kein Wort davon, dass Jesus etwa den Frauen begegnet wäre. Ein Engel muss reichen. Und auch die Jünger kommen an keiner Stelle vor. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie kann man das nun zusammen verstehen, diesen Beginn und auch dieses Ende, dieses so offene Ende des Evangeliums? Vielleicht habt ihr beim Lesen dieses einen Satzes oder Hören schon den allerersten Satz der Bibel überhaupt im Ohr gehabt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und bei beiden, 1. Mose 1 und Markus 1, steht ein Wort ganz am Anfang. Das ist das Wort Anfang. Das heißt, Markus wählt hier keine zufällige Formulierung, sondern er will etwas deutlich machen. Er will deutlich machen, so wie am Anfang Gott selbst eine Schöpfung ins Leben gerufen hat, so handelt Gott jetzt und setzt einen neuen Anfang, indem Jesus, sein Sohn, diese Welt betritt. Jetzt beginnt eine neue Schöpfung. Jetzt ist ein neuer Anfang gemacht. Und wie an der ersten Schöpfung, so ist auch in dieser neuen Schöpfung niemand anders als Gott selbst am Werk. Ihr Lieben, in den nächsten Wochen werden wir merken, dass Markus diese kleinen Anfänge mag. Wenn ihr mal aufmerksam beim Lesen das verfolgt, werdet ihr immer wieder darauf stoßen. Markus ist ein Fan der kleinen Anfänge. Und er hat so ein wunderschönes Gleichnis von Jesus wiedergegeben, das Gleichnis von dem Senfkorn. Ein winziger Same und es wächst daraus ein Baum, größer als alle Gartengewächse. So gibt es Markus wieder. Gottes Reich beginnt klein und ganz häufig unseren Blicken entzogen, so wie wir eben nicht sehen können, wenn ein Same in der Erde liegt und auskeimt. Das sehen wir nicht. Aber es passiert etwas. Es passiert etwas Geniales. Leben fängt an, sich zu entwickeln und irgendwann bricht es durch, sodass wir es sehen können. Gottes Reich, unscheinbar, unerwartet und manchmal völlig überraschend. Und vielleicht ist es genau das, was uns hin und wieder verunsichert oder resignieren lässt, weil alles Augenscheinliche und Offensichtliche uns bedrängt, aber das Reich Gottes wir nicht so schnell sehen können. Es ist vielleicht noch verborgen. Es ist vielleicht zu zart, zu zerbrechlich. Aber ein Anfang ist gemacht, der Same ist ausgesät. Markus macht deutlich, darauf kommt es an, auf diesen Anfang. Denn Gott vollendet, was er begonnen hat. Und ihr Lieben, das finde ich in diesen Tagen, diesen Turbulenzen, die wir gerade erleben in der Weltgeschichte und vielleicht auch im persönlichen Leben, das finde ich eine totale Ermutigung, dass Gott uns damit wissen lässt, wenn ich etwas beginne, kann mich keiner aufhalten. Niemand kann Gott Hindernisse in den Weg legen, sodass Gott stolpern würde. Niemand kann Gott aufhalten. Er kommt ans Ziel. Der Anfang ist also gemacht. Und das ist für Markus das Entscheidende. Darum hat er das als Überschrift über alles gestellt, was er zu berichten hat von Jesus. Und darum kann er das Ende seines Evangeliums auch so offen lassen. Weil die Geschichte, die begonnen hat damit, dass Jesus Mensch wurde, sie endet nicht mit dem Tag, an dem Jesus in den Himmel auferfahren ist, sondern sie zieht sich durch bis heute in dein und in mein Leben. Das Evangelium, das mit Jesus in die Welt gekommen ist, wirkt heute fort und verändert dich und mich. Und in dem Sinne steht das Ende noch aus. In dem Sinne braucht das Markus-Evangelium keinen runden Abschluss. In dem Sinne kommt das gute Ende für uns noch. Ihr Lieben, in diesem Horizont möchte ich anhand dieser Besonderheiten dieses Evangeliums mit euch jetzt drei Fragen herausarbeiten, die ihr gerne mit in die kommenden Wochen nehmen könnt und die vielleicht dann, wenn ihr sie beim Lesen des Markus-Evangeliums bedenkt, mit Jesus darüber redet, zu ganz persönlichen Antworten führen können. Die Fragen sind relativ grundsätzlicher Natur. Aber vielleicht ist genau das die Hilfe, in diesem Licht dessen, was uns Markus über Jesus berichtet, noch einmal sich selbst auch in das Licht Jesu zu halten. Die erste Besonderheit, nochmal dieser erste Vers, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Evangelium, können wir alle übersetzen, heißt gute Botschaft, aber auch Siegesmeldung oder Freudenbotschaft. Und bei Markus fällt auf, dass er gleich beginnt, aus dem Jesaja, aus der zweiten Buchhälfte des Propheten Jesaja zu zitieren. Und dieser zweite Teil von Jesaja wird Trostbuch Israels genannt. Das Volk, was im babylonischen Exil sitzt, hört die Botschaft, euer Gott kommt zu euch. Und er nimmt euch bei der Hand und führt euch aus der Sklaverei, aus der Verbannung, zurück in euer Land. Er kommt, um als König zu herrschen. Gott kommt, ist eine Botschaft einer Freudenexplosion. Also wirklich, wenn Gott kommt, ist nicht erst Erzittern, sondern Freude da. Denn der kommt, der das Leben ist. Gottes Wesen ist ansteckende Freude. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Kleine Statistik. Markus benutzt 8-mal das Wort Evangelium, Matthäus nimmt es noch 4-mal und bei Lukas und Johannes suchen wir es ganz vergebens. Kommt da einfach nicht vor. Matthäus erklärt uns das Evangelium vom Reich. So nennt er das immer wieder. Und er spricht immer vom Himmelreich. Matthäus ist daran interessiert, was hat Jesus getan und wie haben sich die Verheißungen der Schrift darin erfüllt. Das ist sein Fokus. Und das wollte er seinen jüdischen Lesern und Hörern nahebringen. Markus nun erzählt uns das Evangelium von Jesus Christus. Er ist an der Frage interessiert, wer ist dieser Jesus? Das ist sein Fokus. Und diese Frage durchzieht tatsächlich das ganze Buch. Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen müssen, fragen die Jünger. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, fragen sich die Einwohner von Nazareth. Bist du der Christus, also der Retter, der verheißene Messias, fragt ihn der Hohepriester. Bist du der König der Juden, wird Jesus von Pilatus gefragt. Alle, die irgendwie vorkommen im Evangelium, arbeiten sich an dieser einen Frage ab, wer ist dieser Jesus? Damals, zur Zeit Jesu, existierten ganz feste Erwartungen und Sehnsüchte, wenn man vom Messias sprach, dem verheißenen Retter. Damals wurde jemand erwartet, der kommt und die politische Großwetterlage endlich klärt. Das heißt, der nach Jerusalem als König einzieht, die Römer des Landes verweist und das davidische Großreich wieder aufbaut. Das war die Sehnsucht. Das war verankert in Herz und Kopf bei Jung und Alt. Darauf haben sie alle gewartet. Und Jesus, Markus berichtet, fast immer, wenn er Kranke geheilt hat, Gebundene befreit hat, hat er diesen Geheilten und Befreiten verboten, davon zu erzählen. Warum? Nicht, weil er die Heilung oder die Befreiung verheimlichen wollte. Nein, Jesus wollte vermeiden, dass er als dieser politische Messias, als dieser Königsanwärter gefeiert wird. Und einmal, das berichtet Johannes, wollten die Leute ihn Tatsache zum König machen. Die haben ihn in Galiläa schon ausgerufen. Und Jesus hat sich entzogen. Jesus wusste um diese Erwartungen, um die Bilder, die die Menschen hatten und die Gleise, auf die sie Jesus gesetzt haben, ganz automatisch. Aber auf diesen Gleisen wollte Jesus nicht unterwegs sein, weil er nicht der politische Befreier war, sondern der, der die Sünde entmachten wollte. Nicht als König in Jerusalem, sondern als der Verstoßene am Kreuz. Alle Erwartungen haben damit nicht rechnen können. Und die Jünger, die selbst, Kapitel 8 bei Markus, erkannt haben, dass Jesus der Messias ist, die haben an dieser Stelle nichts mehr verstanden. Wer ist dieser Jesus? Im Evangelium werden es aber auch Antworten mitgegeben. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das erklärt Gott, als Jesus getauft wurde. Jesus, du Nazarener, du bist der Heilige Gottes, das wissen sogar die Dämonen. Wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das erkannte der römische Hauptmann unter dem Kreuz. Wer ist dieser Jesus? Lieben, wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass Markus sein Evangelium für Christen geschrieben hat, dann wird uns deutlich, diese Frage ist eine Frage, der wir uns immer wieder stellen müssen. Wer ist Jesus? Denn mal ehrlich, wahrscheinlich geht es uns relativ schnell so, dass wir unser eigenes Bild von Jesus uns aufbauen. Dass wir der Spur unserer Sehnsüchte und Erwartungen folgen. Dass wir einen Jesus suchen, der uns bestätigt und zu uns passt. Aber ein Jesus, an dem ich mich nicht mehr reibe, der mich nicht mehr überrascht oder herausfordert, der wird nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der lebendige Christus sein. Deshalb ist die erste Frage für die Lektüre dieses genialen Evangeliums: Wer ist Jesus für dich? Was sagst du über Jesus? Und damit meine ich du selbst, tief in deinem Herzen. Nicht das Bekenntnis, nicht was dein Kopf weiß. Was sagt dein Herz, wer Jesus für dich ist? Denkt über diese Frage in den folgenden Wochen nach. Habt Mut, Inventur zu machen. Zweite Besonderheit. Wir haben vorhin in der Lesung gehört von Win, dass das Erste, was Jesus getan hat, war, er hat Jünger berufen. Simon und Andreas, Jakobus und Johannes. Und Markus nennt sie eben nicht nur die Jünger, wie alle anderen Evangelisten, sondern durchgängig seine Jünger. Jesus und seine Jünger. Das ist die Geschichte. Das werden wir immer wieder entdecken beim Lesen. Jesus wollte nicht ohne seine Jünger sein. Er ist ohne seine Jünger nicht zu denken. Und immer dann, wenn Markus berichtet, dass Jesus sich zum Beten allein zurückzog, dann tut er es so, als ob jetzt etwas Besonderes passiert, was nicht im normalen Lauf der Dinge war. Jesus wollte bei seinen Jüngern sein. Dazu ist er gekommen. Und er hat seinen Jünger erwählt zu einer Zeit, als er schon Todeskandidat war. Markus 3, Vers 16. Schon da, am Anfang, haben die Pharisäer gesagt, diesen Jesus müssen wir über kurz oder lang doch mal aus dem Verkehr ziehen. Und seine geistliche Reaktion darauf, er beruft sich Jünger. Und er beruft sie, dass sie bei ihm sein sollen. Auch noch so eine Besonderheit von Markus. Die Berufung inhaltlich so zu beschreiben, dass es zunächst einmal darum geht, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, um Jesus herum zu sein, das Leben mit Jesus zu teilen und sein eigenes Leben Jesus zu öffnen. Das ist Jüngerschaft. Zuallererst. Und dann kommt das Verkündigen, Gaben und Nachfolge. Jesus hat seine Jünger also berufen, auf seinem Leidensweg mit ihm zu sein. Nochmal, er wusste ja, welche Vorstellungen und Erwartungen sie haben von dem Messias. Er wusste, das würde für sie ganz schwierig werden, zu erleben, dass der, den sie als den Messias erkannt haben, nun den Weg ans Kreuz geht. Darum hat er gesagt, kommt mit mir diesen Weg, bleibt dicht an mir dran, seht, was ich sage und hört, was ich, seht, was ich tue und hört, was ich sage. Er hat sein Herz geöffnet auf diesem Weg, ganz besonders. Bis zum letzten Moment wollte Jesus mit seinen Jüngern sein. Im Garten Gethsemane, da hat er Petrus fast angefleht. Konntest du nicht eine Stunde wenigstens mit mir wachen? Und genau hier kommt es zum Bruch. Einer dieser Jünger, Judas, hat ihn verraten. Und ein anderer, eben jener Petrus, hat verleugnet, Jesus jemals gekannt zu haben. Und Jesus stirbt am Kreuz ganz verlassen. In diesem ganzen 15. Kapitel beschreibt oder schreibt Markus nicht einmal etwas von den Jüngern. Er erwähnt sie nicht einmal. Gerade an dem Moment, wo Jesus gesagt hat, ich berufe euch, dass ihr bei mir seid, auf meinem Weg in das Leiden, waren sie alle weg. So vielsagendes Schweigen, dass sie nicht vorkommen in diesem Kapitel. Genau für das, wofür sie berufen worden sind, da haben sie gekniffen. Totalausfall. Aber Jesus hatte ihnen das vorausgesagt. Er hat mit ihnen darüber gesprochen. Und jedes Mal, wenn er das getan hat, haben die Jünger sich gewunden. Das war unangenehm. Da erzählte Jesus was von ihren Grenzen und sie hatten ganz andere Träume, sie hatten ein ganz anderes Bild von sich selbst. Und Jesus sagte, Moment, 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 ihr werdet alle an mir irre werden. Und so geschah es. Aber dass Jesus das ihnen vorhergesagt hatte, zeigt diese abgrundtiefe Liebe und Treue von ihm. Er wusste es und hat willig mit ihnen, unter ihnen und für sie gelitten. Wenn alle Jünger ihn verlassen würden, niemals würde Jesus sie loslassen, weil er mit ihnen sein wollte. Und dann später konnten die Jünger auch verstehen, vor diesem Hintergrund ihres eigenen Scheiterns, dass Jesus der Messias war, der für sie selbst gelitten, gestorben ist und auferweckt worden ist. Das Markus-Evangelium ist also ein Buch über Jüngerschaft. Darum lautet die zweite Frage, die ich euch mitgeben möchte: Wer darfst du durch Jesus sein? Wer darfst du sein durch Jesus, deinen Herrn? Der Vater im Himmel hat zu Jesus diese Ermutigung, diese identitätsstiftende Aussage gemacht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und du als jemand, der ihm nachfolgt, darfst das für dich persönlich auch hören. Gott sagt zu dir, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das darfst du sein durch Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, in den folgenden Tagen, in den 3-4 Wochen, in denen wir Markus-Evangelium lesen, diese Frage durchzubuchstabieren. Wer darf ich sein durch Jesus? Was ist das Innerste meiner Identität? Was macht mein Jüngersein aus? Und eine dritte Besonderheit: Im Markus-Evangelium wird uns gleich zu Beginn die Kernbotschaft von Jesus weitergegeben. Nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen wurde, ist Jesus nach Galiläa gegangen und hat angefangen zu predigen. Und was sagt er? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das heißt, Gott hat sich entschieden, jetzt ist diese Zeit. Gott hat das gesetzt. Nicht die Umstände waren so verzwickt, so schwierig und dann musste Gott dann doch einen Schritt gehen. Nein, im Herzen Gottes fand ein Umsturz statt. Er hat selber gesagt, jetzt ist es maßvoll. Ich kann es nicht mit ansehen, wie meine Menschen in dieser Trennung von mir weiterleben. Jetzt sende ich meinen Sohn. Das Reich Gottes, seine Königsherrschaft ist nahe. Jesus verkündigt, dass da, wo ihr mich seht, da, wo ich unter euch bin, ist Gottes Königsherrschaft. Schon da, ganz nah, manchmal bedrängend nah und doch noch nicht vollendet. Und die Folge? Nichts bleibt mehr so, wie es ist. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Oder wörtlich, kehrt um und vertraut aufgrund dieser Freudenbotschaft, euer Gott ist nah. Mit dieser Kernbotschaft stellt Jesus alle, die das hören, in eine Entscheidung. Wir können entscheiden, ob wir umkehren. Also mit Jesus mitgehen, in dieselbe Richtung, wie er denken und laufen. Ihm vertrauen. Wir können uns dafür entscheiden. Wir müssen aber nicht. Niemals wird Gott uns zwingen. Aber um nichts anderes geht es in der Nachfolge, als darum, Entscheidungen zu treffen. Zuerst natürlich diese ganz grundsätzliche Entscheidung, diese Rettung durch das Kreuz anzunehmen, in diese Nähe Gottes mich hineinziehen zu lassen, zu empfangen, was Jesus mir alles erworben hat. Aber dann auch die ganz kleinen alltäglichen Entscheidungen, mit Jesus morgen mitzugehen oder nachher, sich ihm an die Fersen zu heften. Und meine Gedanken unter seine zu ordnen. Ihr werdet merken, wenn ihr Markus lest, dass Markus ungewöhnlich oft so ein kleines Wort benutzt, sogleich. 11-mal schon in diesem ersten Kapitel, wir haben es vorhin ein paar Mal gehört. Und das ist für ihn nicht so eine Art Füllwort wie Das ist ganz bewusst von ihm eingeführt. Es bedeutet zweierlei, nämlich es signalisiert zum Ersten, schau hin, was passiert. Schau hin, was vorbereitet ist. Schau hin, was in der Luft liegt. Nimm es erstmal wahr. Und das Zweite, Es ist Ausdruck einer Reaktion darauf. Und dann triff eine Entscheidung. Simon und Andreas, Jakobus und Johannes verließen ihre Netze, als Jesus sie rief, sogleich. Sie nahmen diese Möglichkeit an, die Jesus ihnen geboten hat. Sie gingen durch die offene Tür hindurch, die er ihnen geschenkt hat. Sie traten aus der Spur heraus, in der sie bisher unterwegs gewesen sind, weil sie etwas gesehen haben und darauf reagierten. Paulus hat das in der theologischen Sprache dann so später ausgedrückt. Denn wir als Kinder Gottes sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auf Deutsch heißt es ganz einfach, Gott hat etwas für dich vorbereitet. Und zwar nicht in 3 Monaten oder 5 Jahren, sondern heute. Und morgen übrigens auch. Und übermorgen wieder. Und am 4. Tag dann auch. Und nächsten Samstag erneut. Und am Sonntag nächste Woche wieder. Gott hat etwas für dich vorbereitet. Nicht, dass du es tun musst, sondern er eröffnet dir Möglichkeiten und sagt, schau doch, ergreif doch, was ich dir gebe. Folge mir doch nach. Es stellt sich also die Frage, will ich auf diese leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes hören? Möchte ich diese Impulse, die er mir gibt, aufnehmen? Und wenn sie noch so unscheinbar sind, Gott wird mich selten durch seinen Geist anschreien. Bin ich bereit, mich von ihm stören zu lassen? Und wenn es darauf ankommt, auch meine Pläne seinen zu unterordnen? Ich glaube, dass das leichter gesagt als getan ist. Das müssen wir eben einüben, diese Entscheidungen so zu treffen. Wir sind Lernende oder in der biblischen Sprache Jünger. Und Jesus wusste das. Und er hat uns genau dazu auch berufen, dass wir diese Lernenden sind. Wir müssen es nicht perfekt können schon. Nicht jetzt sofort muss es jeder von uns drauf haben. Aber wir dürfen uns dafür entscheiden, zu sagen, Jesus, ich will es lernen. Da, wo du hingehst, möchte ich gerne hinter dir herlaufen. Darum ist meine 3. und letzte Frage für die Zeit, in der wir das Markus-Evangelium lesen. Wie lebst du deine Nachfolge heute konkret? Ich bin gespannt auf das, was wir erleben. Und ich hoffe, manches von dem werdet ihr dann auch in diesen Erfahrungsberichten in den Gottesdiensten weitergeben können, dass es uns insgesamt ermutigt. Was tut Jesus, wenn wir sein Wort miteinander studieren und lesen und zu uns persönlich reden lassen? Ich wiederhole nochmal die 3 Fragen und dann sind wir im Lobpreis miteinander. Wer ist Jesus für dich? Wer darfst du durch Jesus sein? Und wie lebst du deine Nachfolge heute konkret?